Das auch an, hallo. Toll, dass so viele da sind, obwohl man sich da draußen gerade ungefähr alle Knochen bricht, wenn man nicht aufpasst. Schön, dass Sie da sind und dass Sie heil angekommen sind. Hallo, die das Video gucken. Da liegen jetzt so Listen. Falls Sie überlegen, diese Woche nochmal zur Vorlesung zu kommen, dann kann sich das lohnen am Donnerstag, weil die Listen dann hier nochmal liegen. Aber ich bringe die auch im Januar dann immer mit. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann sprechen Sie mich einfach an. Noch irgendwas anderes, irgendwas zu klären, bevor wir wieder in den Kreis einsteigen, den wir schon angefangen haben zu besprechen? Workshop-Dings, Video wurde gefunden, Audio ist da. Ich habe hoffentlich auf alle Fragen geantwortet. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht heute Morgen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn es irgendwas gab, worauf Sie mich angesprochen haben, wo ich nochmal was tun sollte, dann erinnern Sie mich. Alles, woran ich gedacht habe, habe ich jetzt erledigt. Inklusive der Liste. Dann können wir loslegen und den Beweis von Satz 9,6 jetzt ernsthaft starten. In dem Satz geht es um Summe von Quadraten, also ganz konkret um die Frage, welche natürlichen Zahlen man als Summe von zwei Quadratzahlen schreiben kann. Und wir haben jetzt einmal formal da alles ordentlich hingeschrieben. Die Quintessenz des Ganzen ist, dass es nur darauf ankommt, mit was für Vielfachheiten die Modulo 4 zu 3 kongruenten Primzahlen in der Primfaktorzerlegung vorkommen. Wenn diese Primzahlen da alle mit einem geraden Exponenten vorkommen in der Primfaktorzerlegung, dann ist die Zahl als Summe von zwei Quadraten schreibbar und ansonsten halt nicht. Und es gibt zwei Stellen, ich wurde danach mehrmals gefragt und musste dann auch nochmal selber reingucken, es gibt zwei Stellen, an denen man quasi sehen kann, was passiert, wenn einfach keine Modulo 4 zu 3 kongruente Primzahl da vorkommt. Die eine Möglichkeit ist, dass man die Zahl gar nicht hinschreibt. Denn Sie sehen ja, n kommt aus n0 und dementsprechend kann man entscheiden, in der Primfaktorzerlegung dann diese Primzahlen gar nicht hinzuschreiben. Dann ist die Menge dieser Primzahlen leer und man kann darüber alles sagen, insbesondere ist die Menge dieser Exponenten, die dazugehören, leer und man kann darüber alles sagen. Die andere Möglichkeit ist, zu sagen, ja, diese Primzahlen kommen vor, aber halt mit Exponent 0. Und der Exponent 0 ist auch gerade. Das heißt, das sind die beiden Möglichkeiten, wie man den Spezialfall abdecken kann, dass da keine zu drei kongruente Primzahlen der Primfaktorzerlegung vorkommen. Das wollte ich kommentieren. Und ich glaube, alles andere habe ich am Anfang des Beweises, also am Ende der letzten Vorlesung schon erzählt. Wir wiederholen also nur ganz kurz. Wir haben die ganze Notation. Wir haben uns überlegt, dass Quadratzahlen Summe von zwei Quadraten sind. Und haben uns überlegt, und zwar indem wir die Normfunktion im Ring ZI benutzt haben, dass immer dann, wenn wir zwei natürliche Zahlen haben, die sich als Summe von Quadraten schreiben lassen, dass es dann für das Produkt auch gilt. Das habe ich auch mal hingeschrieben als Stern, denn das verwenden wir dann. 2 ist eine Summe von zwei Quadraten, deswegen auch jede 2 Potenz. Und deswegen haben wir das 2 durch J-Wettchen verarztet. Jede Primzahl, die man teilen durch Fehlrest 1 lässt, ist als Summe von zwei Quadraten schreibbar, siehe Normfunktion. Deswegen haben wir jetzt Q1 verarztet und dann auch alle Potenzen davon und dann auch alle anderen solchen Primzahlen, also Qs, sodass also jetzt tatsächlich der einzige Teil der Zahl, der noch zu betrachten ist, der Teil ist, wo die Primzahlen T1 bis Pn mit den entsprechenden Exponenten E1 bis En vorkommen. So sieht's aus. So kann man also schon darauf kommen, dass sich die Frage der Schreibbarkeit als Summe von zwei Quadraten an diesen Primzahlen entscheidet. Und nach diesen Vorüberlegungen haben wir jetzt zwei Richtungen zu zeigen. Erstens, wenn diese ganzen Exponenten gerade sind, dann kann man die Zahl als Summe von zwei Quadraten schreiben und umgekehrt. Und wir machen das auch in der Reihenfolge, in der ich das gerade gesagt habe. Wir beginnen also jetzt mit der Voraussetzung, dass die Zahlen, wie heißen sie, E1 bis En, alle gerade sind. Genau. kann, dass ich B1 mit E1 als Quadrat schreiben kann, also als Summe von zwei Quadraten, nämlich das hier plus 0 Quadrat. Und dann greift wieder Stern und sagt, ach so, ja, dann habe ich das für all diese Potenzen von P1 bis Pn, weil ja all die Exponenten gerade sind, und dann ist nichts mehr weiter zu zeigen. Das heißt, dass dieser kleine Trick die eine Beweisrichtung schon erledigt, zusammen mit der Vorarbeit. Bei der man den Ring ZI nur so im Hintergrund ein bisschen braucht, nämlich bei der Zwischenüberlegung, warum das mit der Summe von zwei Quadraten für die Primzahlen klappt, die Kongruenz zu 1 und noch 4. Da haben wir die Normfunktion benutzt, hätte man sich vielleicht auch anders überlegen können, aber da haben wir einmal den Ring ZI quasi im Hintergrund gesehen. Bei der nächsten Beweisrichtung benutzen wir den viel mehr. Jetzt kommt nämlich der Rückweg. Wir beginnen jetzt damit, dass man K als Summe von zwei Quadraten schreiben kann und wollen dann irgendwie herleiten, dass diese Exponenten gerade sind. Das ist spannender. Zeigen wir das gleichzeitig für die anderen auch, weil ich jetzt ja nicht eine speziell ausgesucht habe. Ich hatte einfach nur die erste genommen, die da rumläuft. Sei Wir schnappen uns P hoch E und wir fassen alles andere, was da noch so rumläuft, in der Primfaktorzerlegung von K, zusammen und nennen das R. So, das machen wir. Das heißt, 2 hoch J und das ganze andere Zeug zusammen ergibt R. Und jetzt möchte ich zählen, wie oft P und seine Assoziierten in einer Primfaktorzerlegung von K vorkommen. Ich möchte dieses E zählen. Allerdings nicht in Z, sondern in ZI. Ich möchte verwenden, dass P zu 3 Kongruent ist mod 4 und deshalb im Ring ZI irreduzibel bleibt, also auch prim ist, und dass wir deswegen auch dort zählen können, wie oft es in einer Zerlegung in Einheiten irreduzibel vorkommt. Das ist sinnvoll, denn es ist ein irreduzibles Element. Es kommt in so einer Zerlegung vor, als irreduzibler Bestandteil. Und zwar hoffe ich, mit Ihnen zusammen jetzt überlegen zu können, dass die Anzahl, wie oft das vorkommt, genau dieses E ist. Und wenn wir dann rausfinden können durch eine andere Zählweise, dass E gerade ist, dann sind wir fertig. Das ist jetzt quasi die Idee. So, die linke Argumentation, die fängt hier ganz naiv an, in Z. Jetzt gehen wir zum Ring ZI und da möchte ich gerne zeigen, dass R und P nicht nur in Z-Teilerfremd sind, sondern auch in ZI. Das ist jetzt meine nächste Behauptung. Das heißt nämlich, dass wenn wir zählen, wie oft P in einer Zerlegung in irreduzible vorkommt bei K, dass wir dann den Anteil, der aus R kommt, nicht berücksichtigen müssen. Da können keine Assoziierten von P mehr vorkommen. Die sehe ich alle hier vorne. Also ist die Anzahl, wie oft es vorkommt, E. So. Aber um das zu klären, müssen wir sehen, dass P und R in ZI teilerfremd sind. Also schauen wir einmal nach. Zwischenbehauptung, P und R sind teilerfremd in ZI. Jetzt benutzen wir wirklich diesen Ring. Und der Beweis geht so. Naja, P ist ja irreduzibel in ZI mit, was ist das, irgendein Lemma, das wir vorher bewiesen haben. Ich gucke mal eben nach. Das liegt daran, dass P Kongruent zu 3 ist mit 4. Ich schaue mir kurz, wie das Lemma hieß. Ich könnte Satz 9,5 benutzen, aber ich glaube, ich möchte lieber Lemma 9,3 benutzen. Mit Lemma 9,3 ist P irreduzibel in ZI. Das heißt, wenn die nicht teilerfremd sind, dann muss P ein Teiler von R sein in ZI. Irreduzibel in ZI. Angenommen, teilt, dass dann die Norm von diesem Element die Norm von dem anderen Element teilt im Ring Z. Also ist jetzt die Norm von P ein Teiler der Norm von R. Das steht in Lemma 9,1 Teil A. Jetzt ist also mit Lemma 9,1 Teil A schon die Norm von P, also P Quadrat, ein Teiler der Norm von R, und das ist R Quadrat, warum? Naja, wenn P Quadrat ein Teiler von R Quadrat ist, dann ist ja insbesondere P ein Teiler von R Quadrat. P teilt also dann das Produkt R mal R, teilt also einen der Faktoren, denn es ist ja eine Primzahl, teilt also R. Und das ist aber ganz schlecht. P kann R nicht teilen, weil hier oben steht, ganz oben, dass R und P teilerfremd sind in Z. Das geht also nicht. Und deswegen kann auch P Quadrat nicht R Quadrat teilen. Solche Argumente sehen wir jetzt noch öfter in diesem Kapitel. Und dieser Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, dass P ein Teiler von R ist. Also ist das nicht so. Und aus der Irreduzibilität von P folgt dann, dass die teilerfremd sind. P teilt R also nicht. Das heißt, sie sind teilerfremd in ZI, so wie behauptet. Und jetzt kann ich zählen in einer Zerlegung in Einheiten in ZI, wie oft P und seine Freunde da vorkommen und sehe, um R muss ich mich nicht kümmern, alles steckt hier vorn drin, die Anzahl ist also E. Und das merken wir uns, das ist quasi die Info hier auf der linken Seite. So, Kreil, du musst es jetzt bis zum Ende der Vorlesung schaffen, ich habe keinen Ersatz mehr. Daher kommt P genau E mal, das ist jetzt wichtig, in einer Zerlegung, ich schreibe mal Primfaktorzerlegung in Anführungsstrichen, in einer Primfaktorzerlegung von K in ZI vor. So, das war die linke Seite, schön. Ich freue mich, dass es auf diese Tafel gepasst hat. Ich weiß nicht, ob das rechts auch gelingen wird, denn jetzt zählen wir nochmal anders, wie oft P vorkommt in einer Zerlegung von K, indem wir das benutzen, was da oben steht. Ich kann K nicht schreiben als x² plus y². Und in ZI kann ich daraus ein Produkt machen. In ZI ist K gleich x² plus y². Das gleiche wie x plus y plus yi mal x minus y. Aha. Und jetzt möchte ich wieder zählen, wie oft P in einer Zerlegung in Einheiten und Irreduzible vorkommt, aber ich möchte diesmal benutzen, dass wir dieses Produkt hier stehen haben, sodass ich also zählen kann, indem ich gucke, wie oft kommt P hier auf der linken Seite vor und wie oft kommt P hier auf der rechten Seite vor. Einverstanden? Gut. Dann sagen wir doch mal, ich brauche irgendeinen Buchstaben, den ich noch nicht verwendet habe. Es gibt keinen, oder? Alle Buchstaben wurden schon 100 Mal benutzt. Sei klein b vielleicht die Anzahl, wie oft p in einer Zerlegung von x plus yi vorkommt. Sei b die Anzahl der zu p assoziierten Elemente in einer Primfaktorzerlegung von x plus yi in Z. Okay, p kommt also jetzt b mal hier vorn vor. Lemma 9.1 Teil, ich glaube E, sagt, dass wenn wir eine ganze gasche Zahl haben und dann so eine Primfaktorzerlegung davon, dass wir dann eine vom komplex konjugierten kriegen, indem wir einfach alles komplex konjugieren. Jetzt überlegen wir mal kurz. Wir haben hier eine Primfaktorzerlegung hergenommen, um zu zählen, wie oft P vorkommt, P und seine Freunde. Und wir bekommen eine Zerlegung von dem anderen Faktor, indem wir alles nehmen und komplex konjugieren. Was passiert mit P, wenn wir es tun? P ist irreduzibel in ZI, das heißt, es kommt hier jetzt irgendwie vor. Und die Frage ist, was passiert mit P, wenn wir komplex konjugieren und also hier rüber gehen und dann da die Primfaktorzerlegung angucken? Woher kam P nochmal? Was war P? Woher kam das nach Voraussetzung? Sagen Sie es ruhig laut. Was soll passieren? Ja?
Das sind Primzahlen, also Z.
Richtig, das sind ganze Zahlen. Was passiert da bei komplexer Konjugation?
Gar nichts.
Genau, da passiert gar nichts. Manchmal passiert gar nichts und das ist gut. Vielen Dank, die bleiben gleich. Das heißt also, dass wenn ich diese ganze Primfaktorzerlegung hier nehme und per komplexe Konjugation darüber schiebe, um die hier zu bekommen, dann bleibt P einfach, was es war. Das heißt, es kommt hier drüben vor und zwar genauso oft, wie es auf der linken Seite vorgekommen ist. Auch B mal. Und dann verwenden wir dieses tolle Lemma 9.1. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Teil E war. Auf jeden Fall der letzte. Nicht verändern. Ich schreibe mal, da 4 gleich ein Stern ist. Gut, und solche Zerlegungen sind eindeutig. Z ist ein faktoreller Ring. Wir können also zählen, wie auf P vorkommt, indem wir zählen, wie auf S hier vorkommt und hier. Und dann zählen wir das zusammen. Und dann haben wir B und nochmal B, also 2-mal B. Und das ist eine gerade Zahl. Insgesamt kommen P, achso, nicht nur P, sondern P und seine Assoziierten sollte ich mal schreiben. Kommen P und seine Assoziierten dann auch B mal bla bla. Okay, insgesamt kommen P und seine Assoziierten. Hier haben wir gesagt, die Anzahl, die auf P da vorkommt, ist E. Das heißt, E ist 2 mal B und das ist gerade. Fertig. Das war's. Gut. Ich brauche bessere Abkürzungen für Primfaktorzerlegung und jedes Mal überlege ich wieder, ich habe früher immer das Konzept von diesem, wie oft irgendwas und seine Assoziierten vorkommen in einer Primfaktorzerlegung formal eingeführt als Vielfachheit, habe aber dann gemerkt, dass ich das in der Vorlesung gar nicht so oft brauche. Das heißt, es ist die Art von Notation, bei der man immer so überlegt, führe ich die jetzt ein und benutze ich sie 3-mal oder mache ich es nicht. Und jedes Mal wieder zweifle ich an meiner Entscheidung. Aber zum ersten Mal habe ich das jetzt so mit links und rechts und so in den BC gemacht und da würde mich interessieren, ob Sie das eher gut finden und eher übersichtlich oder eher doof. Normalerweise teile ich meine Tafel. Also, meine Möchtlinger jetzt an und da ist noch eine Frage. Oder andere?
Ja, und zwar P und seine Assoziierten. Das bezieht sich assoziiert jetzt auf den Ring Z.
ZI. ZI. Wir reden ja über Zerlegungen in ZI, das heißt, es geht um Assoziierte dort und da gibt es mehr. Die Irreduzibilität von P, die hat sich ja nicht verändert, die blieb da wegen der Kongruenzgeschichte. Aber es gibt jetzt mehr Assoziierte. Das ist aber bei diesen Zählen ja egal. Ich zähle ja, wie viele es gibt. Und wenn das dann auf der einen Seite halt mehr sind, weil es mehr Einheiten gibt, dann sind es auf der anderen Seite auch mehr. Das heißt, das ist für das Argument egal. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Das ist wichtig, dass man bei Assoziierten immer guckt, auf welchen Ring man sich gerade bezieht. Und in ZI kommt jedes Element, was nicht 0 ist, immer in so einer Vierergruppe daher. Das Element und die drei anderen Assoziierten. Einfach, weil wir 4 Einheiten haben. So, was noch?
Ja, also das Konzept der Primfaktorzerlegung in ZI, das geht zurück auf die Eigenschaft des Faktoriellen.
Ja. Und dann habe ich das Wort Primfaktorzerlegung benutzt, genauso wie in Lemma 9.1, einfach nur als Abkürzung für Zerlegung in Einheiten und Irreduzible, die wegen des Faktoriellseins bis auf Reihenfolge und Assoziierte eindeutig ist.
Ja. Und ZI ist der Ring, wo Irreduzible und Prim gleich ist, oder?
Nicht der Ring, das gilt auch noch in anderen Ringen, aber es ist ein Ring, wo das so ist, denn alle faktoriellen Ringe haben diese Eigenschaft. Genau, vielen Dank für diese Frage. Noch mehr? Kommentare zu dieser Aufteilung? Finde ich mal das doof? Aha, okay, dann kann ich das jetzt vielleicht nächstes Mal wieder so machen. Es gibt ein paar Stellen in der Vorlesung, wo sich sowas anbietet, meistens irgendwie nicht. Aber das liegt an mir. Ich bin halt keine Tafelteilerin. Meistens. Hängt von der Größe der Tafel ab. Dann haben wir jetzt diesen Satz bewiesen. Ich wische ein bisschen. Aber vorher gucken wir mal, was als nächstes passiert. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, dann kommt jetzt ein Wundersatz als Vorbereitung für das nächste Resultat, was wir zeigen. Denn das nächste, was wir uns angucken, sind pythagoreische Tripel, also Lösungen, ganzseitige Lösungen für die Gleichung x² plus y² gleich z². Und zur Vorbereitung gibt es einen ganz tollen Satz, den ich jetzt ein bisschen feiern kann. Und im Sommer in der Zahlentheorie-Vorlesung kann ich den dann ganz doll feiern. Und der Satz geht so. 9,7. Wir haben einen faktoriellen Ring und die Voraussetzung ist auch wichtig. Dann haben wir 3 Elemente A, B, C aus dem Ring, die von 0 verschieden sein sollen. Und wir brauchen noch ein K aus R0. Und dann soll es auch noch so sein, dass A und B teilerfremd sind im Ring. Wir brauchen also einen Ring, in dem Teilerfremdheit ein sinnvolles Konzept ist. Und A mal B soll assoziiert sein zu C hoch K. Später beziehe ich mich darauf dann immer auf sowas wie, ja, ein Produkt ist assoziiert zu einer Kartenpotenz. So beziehen wir uns später immer auf diesen Wundersatz. Und was dann rauskommt, ist, dass A und B selbst auch assoziiert sind zu Kartenpotenzen in diesem Ring. Und ich möchte Sie bitten, das kurz hinzunehmen. Wir beweisen das gleich und darauf zu vertrauen, dass das ein Wundersatz ist und dass wir den nachher anwenden können und das ganz toll ist. Und den kann man dann für viele diophantische Gleichungen anwenden. Da gibt es so eine schöne Strategie, wo so ein Satz wunderbar reinpasst und wer mehr wissen möchte, der muss dann im Sommer Zeichentheorie bei mir sein. Okay, Satz 9.7, das können wir stehen lassen. Und Sie sehen schon, ich habe das nicht in Z formuliert. Ich möchte das in anderen spannenden Ringen benutzen, nicht nur im Ring der ganzen Zahlen. Über den Bahnhinweis reden wir später. Erstmal beweisen wir diesen Satz. Und das Faktoriellsein, das spielt hier an mindestens zwei Stellen eine prominente Rolle. Zuerst spielt es eine Rolle, weil ja sonst nicht unbedingt klar ist, was Teilerfremdheit bedeutet und ob das ein sinnvolles Konzept ist. Und dann werden wir jetzt mit Induktion vorgehen über die Anzahl der irreduziblen Teiler von C, falls es denn welche gibt. Und das ist auch nur dann sinnvoll, wenn der Ring faktoriell ist und die Anzahl dieser irreduziblen Faktoren eindeutig bestimmt ist. Ansonsten wüsste man ja gar nicht, worüber man Induktion macht. Und vielleicht klären wir einmal kurz, was der Fall ist, bei dem man dann anfängt. C ist ja nicht 0, sodass, also bei einer, also sodass es für C eine Zerlegung in Einheiten mit Irreduziblen gibt. Und der kleinste Fall, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist der, dass die Anzahl der irreduziblen Faktoren in einer solchen Zerlegung 0 ist. Das passiert genau dann, wenn C eine Einheit ist. Diesen Spezialfall müssen wir kurz mitdenken. Und mit dem starten wir. Das ist unser Induktionsanfang. Und die Anzahl der irreduziblen Faktoren in einer Zerlegung nenne ich jetzt n. Über die Anzahl n der irreduziblen Elemente in einer Zerlegung in Einheiten und irreduzible in R. Und das ist alles wohl definiert, weil R ein faktorieller Ring ist. Liebe Kreide, bitte halte noch ein bisschen durch. Induktion über die Anzahl n und wir beginnen mit n gleich 0, das heißt C ist eine Einheit. Ich muss viel sanfter schreiben. Und was ist los, wenn C eine Einheit ist? Dann ist C hoch k auch eine Einheit, Produkte von Einheiten sind Einheiten. A mal B ist assoziiert zu C hoch k, ist also assoziiert zu einer Einheit. Und A und B sind ja auch Teiler, dann, also A und B sind Teiler von dem zu C hoch K assoziierten Element, zu dem sie gleich sind. Und da teilen sich mit assoziiert sein verträgt, sind dann A und B auch jeweils Teiler von C hoch K. Das hat erstaunlich lange gedauert, das zu sagen. A und B sind also Teiler einer Einheit und sind damit selbst Einheiten. So, das war im Workshop mehrfach Thema. Wenn ich eine Einheit teile, dann teile ich ja insbesondere 1, weil Einheiten 1 teilen, deswegen bin ich selber eine Einheit. Okay, alles nacheinander, dann ist auch C und K eine Einheit. Eine Einheit. Und damit sind A und B Einheiten. Zu welchem Ringelement ist jede Einheit assoziiert? Es gibt ein besonderes Ringelement, das ich brauche, damit Einheiten überhaupt sinnvoll sind. Und ich behaupte, alle Einheiten sind dazu assoziiert. Welches Ringelement ist das? Nur? Die 1, genau. Die 1 des Rings. A und B sind also zur 1 des Rings assoziiert und deswegen auch zu 1 hoch k und deswegen zu Kartenpotenzen. Da ist dann auf langweilige Art nichts mehr zu zeigen. Also sind A, G assoziiert zu der Einsenring, was das gleiche ist wie die Einsenring von K. Und mehr ist nicht zu zeigen. Übrigens ist diese Potenzschreibweise eine, die ich, weiß gar nicht, ob ich die schon mal eingeführt habe. Es gibt auf jeden Fall eine Übungsserie, wo ich das nochmal ordentlich einführe. Und möglicherweise ist das die Weihnachtsserie. Ich kann mich gerade nicht genau erinnern. Aber das ist das, was man so assoziiert damit, also das, was man intuitiv denkt. Intuitiv war das Wort, das ich gesucht habe. Es ist einfach das Element, wenn sich selbst multipliziert im Ring so oft, wie halt der Exponent angibt. Und das ist in allen algebraischen Strukturen definiert, wo man eine Multiplikation hat. Da kann ich das immerhin schreiben und dann ist den meisten Menschen auch immer gleich klar, was ich damit meine. Und damit ist der Induktionsanfang zu schaffen. Jetzt sei n mindestens 1. Das heißt also, dass c keine Einheit ist. Es gibt einen irreduziblen Teiler. Und die Behauptung sei richtig für Elemente anstelle von c, in deren Zerlegung in Einheiten und irreduzible höchstens n minus 1 irreduzible Elemente vorkommen. Ich nehme die Zahl 6 und frage nach irreduziblen Teilern. Dann reicht es nicht, wenn ich sage 2 und 3, sondern ich muss auch minus 2 und minus 3 nehmen, weil die auch irreduzibel sind und auch 6 teilen in Z. Das heißt, wenn ich da irreduzible Teiler zähle, zähle ich insgesamt 4 Stück, 4 paarweise verschiedene. Wenn ich aber eine Zerlegung nehme von 6 in Einheiten und Irreduzible und dann zähle, wie viele irreduzible Elemente da vorkommen, dann zähle ich 2. Denn wenn ich mich festlege, 6 ist 2 mal 3, dann stehen da 2 irreduzible Elemente. Das ist der Unterschied, auf den ich ja gerade hinaus wollte. Ergibt es jetzt mehr Sinn mit dem Beispiel? Gut. Danke. Okay, dann können wir jetzt weitermachen und können uns mal einen irreduziblen Faktor schnappen, der in so einer Zerlegung von C vorkommt, und ich nenne den klein p. Sei p aus R irreduzibel und so, dass p Teiler von C ist, also halt vorkommt in so einer Zerlegung, P selber oder was dazu assoziiert ist. Und dann, ja, dann weiß ich irgendwie ganz viel, was weiß ich alles. Wenn irgendwas C teilt, dann teilt die Karte Potenz davon C hoch K. Alles, was C hoch K teilt, teilt auch A mal B, weil A mal B dazu assoziiert ist. Jetzt weiß ich also, dass C hoch K ein Teiler ist von A mal B. Entschuldigung, dass P hoch K ein Teiler ist von A mal B. Insbesondere ist P ein Teiler von A mal B und P ist irreduzibel, also prim, weil wir ein paar K im Ring sind. Und deswegen ist dieses kleine P, mit dem wir angefangen haben, ein Teiler von A oder von B. Und nicht von beiden ausnahmsweise, weil ja A und B nach Voraussetzung Teiler von A sind. Das schreibe ich jetzt mal irgendwie kurz hin. Damit geht es gleich weiter. Thank you. Prinzip zwei Fälle haben. Ich habe hier angefangen mit P und K und bin dann auf eine Fallunterscheidung gekommen, P teilt A oder P teilt B. Dass nicht beides gleichzeitig passiert, das wird gleich noch wichtig, aber erstmal haben wir so eine Fallunterscheidung und ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist, weil wir aber A und B nichts weiter vorausgesetzt haben, dass diese beiden Fälle komplett gleich laufen. Es ist jetzt egal, ob P A oder B teilt. Das ist eine Notation. Also sagen wir jetzt einfach P teilt A, P teilt nicht B, teilt ja nicht beide. Den Fall gucken wir uns an, der andere geht genauso. Spannendes, erstmal brauchen wir eine Notation. P teilt ja C, also kann man C schreiben als P mal irgendwas. Und in diesem Fall teilt P auf A, also können wir auch A schreiben als P mal irgendwas. Dann geben wir den Sachen jetzt einfach mal Namen. Ich glaube, ich habe die C0 und A0 genannt. Okay, wir machen das mal noch ein bisschen stärker, was da passiert, bevor ich eine Notation schnappe. Dann brauche ich nämlich zwei verschiedene Bezeichnungen. So, ich habe doch behauptet, P ist ein Teil von A oder von B, nicht von beiden. Machen wir das mal noch ein bisschen stärker. Denn in C hoch K steckt ja nicht nur P, sondern P hoch K. P hoch K ist also ein Teil von A mal B. Und wir haben jetzt ja schon gesagt, P soll A teilen und nicht B. Das ist der Fall, in dem wir gerade arbeiten. Diese komplette Potenz P hoch K muss also jetzt in A stecken. Wieder wegen der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Ansonsten würde ja P als Teiler von B da irgendwie erscheinen, tut es aber nicht. Das heißt jetzt also, dass wir nicht nur wissen, dass P A teilt in diesem Fall, sondern aus der Teilerfremdheit von A und B folgt noch mehr, P hoch K teilt A. Zusammenfassen und dem Trennen des Exponenten, dass ich die ganzen C0s zusammenfasse. Nur als Hinweis, weil es ja auch Ringe gibt, die nicht konjugativ sind. Okay. Ich möchte kürzen, um von C zu C0 zu kommen. Ich möchte also quasi einmal in dieser ganzen Situation ein P loswerden. Denn C0 hat in einer Zerlegung in irreduzible einen irreduziblen Faktor weniger. Wir sind jetzt P losgeworden und dann kann ich darauf die Induktionsvoraussetzung anwenden. Jetzt die Frage, wie wir das machen. Wie werden wir ein P los? Dazu schreiben wir mal Folgendes hin. Genau, und jetzt möchte ich P loswerden. Wenn ich P nur einmal loswerde, dann ja, verringert sich ja der Exponent. Das macht mir nicht so viel Spaß. Warum werden wir nicht direkt P hoch K los? Dürfen wir bei dieser Assoziiertheitsbeziehung P hoch K rauskürzen? Kurz nachdenken. Der Ring, in dem wir arbeiten, ist faktoriell, also ein Integritätsbereich, sodass also generell unsere Kürzungsregel überhaupt anwendbar ist. Und man darf kürzen bei Gleichheit oder bei Assoziiertheit, wenn das, was man da wegkürzen möchte, nicht 0 ist. Naja, P ist irreduzibel, deswegen ist P hoch K natürlich nicht 0. Also darf ich tatsächlich kürzen. Und das war Lemma, ich möchte sagen 3,5 oder vielleicht 2,5. Auf jeden Fall, genau, Teil B. Lemma 2,5, Teil B. Und wir gucken kurz. C0 ist ein von 0 verschiedenes Ringelement. Wir haben hier eine Karte Potenz stehen. Hier drüben stehen A0 und B. Das sind Ringelemente, die immer noch teilerfremd sind. Denn A0 ist ja ein Teiler von A. Wenn A0 und B nicht teilerfremd wären, dann wären auch A und B nicht teilerfremd. So dass also alle Voraussetzungen erfüllt sind aus unserem Wundersatz. Und per Induktion, wohlgemerkt, Induktion greift, weil C0 einen irreduziblen Faktor weniger hat in einer Zerlegung. Per Induktion können wir jetzt sagen, aha, A0 und B müssen jetzt jeweils assoziiert sein zu Kartenpotenzen. Bei B ist es toll, das ist das, was wir wollen. Bei A0 müssen wir nochmal gucken. Der Induktion sind A0 und B assoziiert zu Kartenpotenzen in R. Und um B kümmere ich mich jetzt nicht weiter, das ist ja schon fertig. Ich gucke mir nur A0 an. Ich schreibe also A0 als Karte Potenz, sodass ich das sehen kann. Sprich, ich schreibe A0 als assoziiert zu D hoch K. Sei D aus R so, dass A0 assoziiert ist zu D hoch K. Mit A. Naja, A war doch, und wenn wir anders angefangen hätten, also so, dass P ein Teil ist von B und nicht von A, dann wäre alles ganz genauso gelaufen, nur mit anderen Buchstaben. Aber genau dasselbe Argument hätte am Ende dazu geführt, dass dann hier halt so ein B0 steht und hier A. Und mit A ist alles fertig und mit B0 macht man dann so einen Trick und verdammt. Und es reicht, diesen einen Fall zu betrachten. Der andere liefert keine neuen Erkenntnisse. Damit ist der Beweis abgeschlossen. Und wir haben hoffentlich einmal schön gesehen, wie die Induktion hier ins Spiel kam, wie wir verwendet haben, dass der Ring faktoriell ist, wie man so schön mit irreduzibel und prim und so argumentieren kann. Ich kann gar nicht genug feiern, wie toll es ist, wenn Ringe diese Eigenschaften haben und da keine komischen Dinge passieren. Und bevor ich den Satz dann gleich noch ein bisschen mehr feiere, wenn wir ihn anwenden, möchte ich einen Warnhinweis aussprechen, denn man könnte versucht sein, den Satz stärker formulieren zu wollen. Da steht ja irgendwas mit assoziiert, bla bla. Wir können mal sagen, stimmt es vielleicht auch, wenn die Sachen einfach alle gleich sind? Nach dem Motto A mal B ist eine Kartepotenz und dann sind A und B Kartepotenzen. Warum nicht? Könnte man denken, ist aber falsch. Und hier steht ein Gegenbeispiel, und zwar im faktoriellen Set. Da ist K gleich 2 und C ist die Zahl 6. Wir schreiben also dann C hoch K, das ist in unserem Beispiel 6 Quadrat. Und das kann ich schreiben als Produkt von zwei ganzen Zahlen, die teilerfremd sind, nämlich minus 4 und minus 9. So, das geht. Und hier habe ich eine Gleichheit. Gleichheit ist ein Spezialfall von Assoziiertsein. Der Satz, der Wundersatz, sagt also, minus 4 und minus 9 sind jeweils assoziiert zu einem Quadrat. Und das stimmt ja auch. Minus 4 ist assoziiert zu 4 und das ist eine Quadratzahl. Minus 9 ist assoziiert zu 9 und das ist eine Quadratzahl. Das heißt, da stimmt alles. Was nicht stimmt, ist die stärkere Aussage, dass die beiden Faktoren selber Quadrate sind. Denn in Z sind es keine. Also Vorsicht, man kann es nicht von Assoziiertsein zu Gleichheit verstärken im Allgemeinen, sondern man muss dann schon beim Assoziiertsein bleiben. Und das, wir sehen das dann, wenn wir das anwenden. Je nachdem, wie viele Einheiten der Ring hat, wie umfangreich es also wird mit den Fällen beim Assoziiertsein, kreiert das ein bisschen Arbeit. Aber trotzdem ist es ein Wundersatz. So. Bei mir ist gleich ein bisschen Tafelwischen angesagt. Also möchte ich Ihnen jetzt schon mal zeigen, was wir als nächstes beweisen. Wir kümmern uns, das ist schon der Beweis, nicht? Wir kümmern uns jetzt um die pythagoreische Tripel. Und interessant fände ich, ob jemand das schon mal gesehen hat. Hat jemand, ich weiß nicht, in der Schule oder so, oder in irgendeinem Mathe-Wettbewerb oder in einer AG, gesehen, wie man alle pythagoreischen Tripel findet und insbesondere, warum es unendlich viele davon gibt? Okay, dann ist es ja was Neues, das ist schön, das freut mich. Denn die Antwort ist ja quasi neu auf Schulstoffniveau, nur wie man da hinkommt. Also schauen wir. Wir haben die Gleichung x² plus y² gleich z². Wir suchen nach ganzzahligen Lösungen und ja klar, es gibt die langweiligen Lösungen, dass x oder y 0 ist. Und dann sind die anderen beiden, ist das andere halt dann z oder minus z und dann hat man da unendliche Lösungen für die Gleichung. Wir meinen interessante Lösungen und auch von denen gibt es unendlich viele. Und zwar kann man die wie folgt charakterisieren. Ein Drittel ganzer Zahlen, x, y, z, löst diese Gleichung genau dann, wenn man x bzw. y schreiben kann als Differenz von zwei Quadraten mal irgend so eine feste Zahl d. Und das jeweils andere Element dann als 2 mal a mal b mal d, wobei a und b die beiden Elemente sind, die wir vorher zum Quadrieren benutzt haben. Und z, also das auf der anderen Seite, was alleine steht, ist eins der Elemente a² plus b² in Klammern mal d oder eben minus a² minus b² in Klammern mal d. Und das mit den Vorzeichen, das sieht man sofort, wo das herkommt, denn da stehen ja überall Quadrate. Das heißt, egal was für Lösungen wir finden, die kommen immer so im Doppelpack. Okay, woher kommt das D? Das vielleicht schon mal so zum Einstieg, wie wir uns dem Ganzen nähern. Das D kommt daher, dass man sich überlegen kann, was passiert, wenn man eine Lösung hat und dann die Zahlen aus der Lösung mit irgendwas Festem multipliziert. Dann kommt wieder Lösung raus. Und das heißt, dass man sich quasi zurückziehen kann auf Lösungen, die besonders klein sind, in dem Sinne, dass da irgendwas teilerfremd ist. Und teilerfremd zu sein, ist dann der Spezialfall, dass dieses D, was wir da stehen haben, 1 ist. Oder minus 1. Aber da eben dann diese Vielfachen auch wieder zu Lösungen führen, muss man, wenn man die ganze Lösungsmenge hinschreibt, so ein D mit rumschleppen. möglichst schnell auf die Situation zu kommen, wo irgendwas in so einem Lösungstruppelteil erfremd ist. Und genau so ist es auch. Das ist der erste Schritt. Aber bevor wir dann anfangen, brauche ich Kaffee. Oh, und wenn ich fertig gewischt habe, wäre es toll, wenn mir jemand sagt, warum hier der Ring ZI ins Spiel kommt. Schritte zur Orientierung. Und vielleicht mache ich hier mal so einen kleinen Schmierzettel und wir entwerfen zusammen eine Strategie. Strategiepunkt Nummer 1, warum spielt der Ring ZI eine Rolle? Wo in dieser Gleichung mit den drei Quadraten sieht man was, wo der Ring ZI vielleicht sinnvoll ist oder hilfreich? Genau, das heißt, wo in der Gleichung, mit der wir da anfangen, könnte man das verwenden?
Eigentlich beim Z-Element, also da, wo a Quadrat plus b Quadrat steht.
Ja, die haben wir noch nicht, die wollen wir erfinden. Wir müssen ja mit der Gleichung anfangen, die wir haben. Also x Quadrat plus y Quadrat gleich z Quadrat und wir gehen davon aus, dass wir jetzt x, y und z haben, die das lösen und wollen jetzt was rausfinden über x, y und z, wie die aussehen. Hat jemand eine Idee? Also danke auf jeden Fall, das mit der Norm war ganz gut. Hat jemand eine Idee, wie man das noch ein bisschen konkreter fassen und benutzen kann? Wir haben den Trick schon gesehen. Wenn wir eine Lösung haben, dann haben wir ganze Zahlen, die diese Gleichung erfüllen. Und wie kann ich das hier auf der rechten Seite schön umformen, sodass ich da in Z irgendwas Gutes habe? Ja?
X plus y mal x minus y.
Danke, genau. X plus y mal x minus y. Und das ist super, weil das ein Produkt ist. Und weil häufig Produkte einfach handhabbar sind, Stichwort irgendwelche Faktorisierungen, Zerlegungen, irgendwas, bla bla bla. Wenn man ein Produkt teilt, teilt man einen der Faktoren. Das ist ein Zeug, was wir für Summen nicht haben, aber für Produkte schon. Und deswegen ist bei solchen Lösungsstrategien häufig ein Schritt dabei, der sagt, dass man versucht, aus irgendeiner Summe ein Produkt zu machen. Haben wir erfolgreich getan. Im Ring ZI ist ein guter Ring. Und sehen wir hier vielleicht den Wundersatz um die Ecke kommen? Immerhin steht hier links ein Quadrat, also eine Karte Potenz für k gleich 2. Und auf der rechten Seite steht ein Produkt. Und die Sachen sind gleich, also assoziiert. Was uns jetzt noch fehlt als Voraussetzung ist, dass auf der rechten Seite die Faktoren teilerfremd sind. Wenn die das wären, könnte man den Wundersatz anwenden, in der Hoffnung, dass es toll ist. Und vertrauen Sie mir, es ist toll. Aber wir haben hier auf der rechten Seite vielleicht keine Teilerfremdheit. Okay, das heißt, wir haben so ein paar Ideen für eine Strategie vielleicht, aber es ist noch nicht so richtig klar, ob alles davon funktioniert oder ob man irgendwo noch ein bisschen rumbasteln muss. Aber so zur Orientierung, da soll die Reise hingehen. Diese Zerlegung und Wundersatz ins Spiel. Also gucken wir mal, was haben wir hier zur Orientierung schon stehen im Beweis? Na, dann stehe ich ja genau dann, wenn... Sprich, wenn wir eine Lösung haben, dann sieht die so aus und alle Zahlen der gegebenen Form sind eine Lösung für die Gleichung. Und ich rechne das jetzt nicht vor. Wenn Sie möchten, mache ich dazu eine Podcast-Folge oder so, aber gucken Sie erstmal selber, ob Sie das sehen oder in zwei Zeilen hinschreiben können. Wenn ich ganze Zahlen A, B und D habe und dann diese Kombination bilde, die da stehen für X und Y und Z und das einsetze, dann kommt immer eine richtige Gleichung. Und dann können Sie losgehen und für A und B und D Zeug einsetzen und kriegen haufenweise ganze Zahlen, die solche pythagoreischen Tripel bilden. So, das ist erstmal schön, da haben wir so eine Bastelanleitung und das sagt mir, dass ich diese eine Beweisrichtung jetzt nicht an der Tafel hinschreiben möchte, sondern dass ich es dabei bewenden lassen möchte, zu sagen, einsetzen, ausrechnen, passt. viel spannender ist die andere Richtung. Warum sollten denn eigentlich alle Lösungen so aussehen, wie das da steht? Warum gibt es überhaupt unendlich viele? Sondern ganze Zahlen, die wir uns hergenommen haben, die diese Gleichung erfüllen sollen. Und dann wollen wir zeigen, dass es ganze Zahlen A, B und D gibt, so dass x, y und z halt so aussehen wie in unserer Behauptung. Das müssen wir irgendwie hinbasteln. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich einmal mit Ihnen zusammen besprechen, wie wir uns zurückziehen können auf den Fall, dass wir da teilerfremde haben, also ganz speziell x und y. Man könnte es jetzt so machen nach dem Motto, man darf annehmen, dass x und y teilerfremd sind, aber das ist halt so ein bisschen schief. Es gibt halt Lösungen, wo x und y nicht teilerfremd sind. Und deswegen möchte ich das nicht so machen, sondern möchte sagen, wir nehmen ein GGT, nennen den D und ziehen uns dann zurück auf den Fall, wo wir eine neue Lösung haben, bei der x0 und y0 teilerfremd sind, so heißen die neuen Leute. Und mit der können wir dann ordentlich arbeiten. Das andere empfinde ich als mathematisch unsauber. Es gibt Lösungen, bei denen x und y nicht teilerfremd sind. So kommt der erste Beweisschritt zustande. Gehen wir also mal kurz die Notation dafür durch. D soll jetzt ein GGT sein von x und y in z und die Bezeichnung ist kein Zufall. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass D schon eine Einheit ist. Dann machen wir gar nichts. Dann behalten wir x und nennen es einfach x0 und wir behalten y und nennen es y0. Und können dann damit so weiterarbeiten. Aber es gibt halt auch noch den Fall, dass D keine Einheit ist. Und dann müssen wir schon was tun. Dann benutzen wir Lemma 325 Teil D. Und ja, es steht wirklich in Lemma 325. Da stand nämlich drin, dass wenn man Zahlen hat und ein GGT nimmt und dann diese Zahlen als Produkt von etwas mit dem GGT schreibt, dass dann diese Kofaktoren teilerfremd werden. Das möchte ich hier jetzt also benutzen. Ich möchte x schreiben als x0 mal d und y als y0 mal d, dann möchte ich Lemma 325 Teil b draufwerfen, um zu sehen, dass x0 und y teilerfremd sind. Und dann ist der nächste Schritt, dass d auch z teilt, dass man also auch z schreiben kann als z0 mal d. Und dann kommt auch Sache 1. Wir reduzieren jetzt also quasi unsere Analyse auf den Fall, dass man eine Lösung hat, x0, y, z0, derart, dass x0 und y0 teilerfremd sind in z. Und wichtig ist, sich einmal klarzumachen, das ist auch eine kleine Rechnung, dass wenn man quasi d einmal losgeworden ist, einmal gekürzt hat, dass dann wieder eine neue Lösung rauskommt. Und das sieht man, indem man das einfach einsetzt. Mit der gegebenen Notation sehen wir, da setze ich jetzt einfach in Stern ein, z0 mal d zum Quadrat, was ja das gleiche ist wie z0 Quadrat mal d Quadrat. Das ist das gleiche wie z Quadrat. Das ist das gleiche wie x Quadrat x y Quadrat. Jetzt ersetze ich x durch d mal x0 oder x0 mal d. Dann habe ich also x0 Quadrat mal d Quadrat, genauso bei y Quadrat. Und jetzt kann ich d Quadrat hier rausziehen und kann damit kürzen. Und das darf ich, weil d ein GGT von irgendwelchen Sachen ist und deswegen nicht 0. Wenn es 0 wäre, dann wären alle beteiligten Zahlen 0. Das ist eine langweilige Lösung. Das heißt, die müssen wir zwar auch mit berücksichtigen, das ist eine, aber in allen anderen Fällen ist d nicht 0, dann darf ich damit kürzen und bekomme also raus, dass x0, y0 und z0 ebenfalls ein Lösungstrippel sind für Stern, aber jetzt halt eins, bei dem zumindest x0 und y0 teilerfremd sind. Über z0 kann ich noch nichts sagen, aber x0 und y0 sind jetzt so mit Lemma 325 Teil b, dass sie teilerfremd sind in z.
Kongruenz zu 0 mal 4. Das sind also die beiden Möglichkeiten. Weiter ist y0 Quadrat, Kongruenz zu 0 oder 1.
nochmal durch, Mod 4. Die Reste sind 0, 1, minus 1 und 2 zum Beispiel. Und wenn ich quadriere, sind die Möglichkeiten 0, 1, 2 Quadrat, also 0 mod 4, minus 1 Quadrat, also 1. Und da kommt mit 2 nicht vor. Keine Quadratzahl ist kongruent zu 2 mod 4. Das heißt, das geht nicht. Die einzige Möglichkeit ist 1. Aber die 1 kommt nur in dem Fall zustande, dass z0 ungerade ist. Wenn z0 gerade wäre, wäre das Quadrat kongruent zu 0 mod 4. Das haben wir uns ja gerade überlegt. Ich schreibe mal nur der Fall kongruent 1 in einfachen Strichen, wie es möglich ist. Und damit kommen wir zu Schritt 3. Jetzt, jetzt kommt eine Argumentation, ich will mich nicht beherrschen. Wenn Sie das, was jetzt kommt, was wir hier generell so machen mit dieser Gleichung, wenn Sie das ganz schön finden und ganz cool, dann ist die Zahlentheorie zumindest über weite Strecken eine tolle Vorlesung für Sie im Sommer. Denn da machen wir sowas und das macht dann Spaß. Wenn Sie das ganz furchtbar finden, dann nicht, dann kommen Sie nicht, dann haben Sie wochenlang einfach keine Freude. So ähnlich wird es sein. Wir zeigen jetzt, dass das, was ich vorhin so gehofft habe mit Ihnen zusammen, dass das tatsächlich stimmt, wenn wir uns einmal auf den Fall zurückgezogen haben, dass wir eine Lösung haben, in der x0 und y0 teilerfremd sind, dann sind die ganzen herrschen Zahlen, die wir da oben in der Faktorisierung stehen haben, teilerfremd in ZI. Und das ist super, weil nämlich dann unser Wundersatz bleibt. Links steht eine Kartopotenz, rechts steht ein Produkt von zwei teilerfremden Zahlen. Wunderbar. Müssen wir jetzt nur noch zeigen. Wir machen das, indem wir ein GET hier hin. Die Notation dafür steht hier nicht. Genau, die nehme ich mir jetzt her. Sei Delta aus ZI ein GET von x0 plus y0i und x0 minus y0i. Okay, jetzt habe ich mir dieses Delta geschnappt und weiß, dass es diese beiden Zahlen teilt. Dann teilt es auch die Summe, die Differenz, lauter solche Sachen. Wir gucken mal, was wir da Schönes hingebastelt kriegen. Fangen wir doch mal an mit der Summe. Was ist die Summe von diesen beiden Zahlen? Y0i und minus y0i heben sich weg, dann bleibt da stehen 2 mal x0. Und die Differenz gucken wir uns auch an. Was ist die Differenz? Na, dann heben sich x0 und dieses minus x0, was da entsteht, gegenseitig weg. Und wir haben da y0i minus minus y0i, also 2 y0i. Vielleicht vorher noch eine kleine Bemerkung. I ist eine Einheit. Wenn man also 2y0i teilt, dann teilt man auch 2y0i. Weil I eine Einheit ist, wie gesagt. Und jetzt möchte ich ein bisschen basteln. Ich möchte gerne benutzen, dass x0 und y0 im Ring Z teilbar sind. Und das heißt, dass 1 ein GET ist und den kann ich dann schreiben als x0 mal irgendwas plus y0 mal irgendwas. Das ist unser gängiger Trick, Satz 3.19. Da brauche ich jetzt noch irgendwelche Elemente, nenne ich die mal S und T. Mit 1, also mit der Teilerfremdheit von Satz 3.19 und der Tatsache, dass Z ein Hauptidealring ist, bla bla bla. Thank you. T, den ich mir ausgesucht habe, von x0 und y0. Das gleiche ist s mal x0 plus t mal y0. Und jetzt multipliziere ich das mit 2, weil nämlich dann auf der rechten Seite 2x0 vorkommt und 2y0. Und weil das Zahlen sind, von denen ich weiß, dass sie durch Delta teilbar sind im Ring ZI. Ich wechsle also zwischen den beiden Ringen Z und ZI irgendwie hin und her. Ausgehend von dieser Gleichung, die ich mit 2 multipliziere. Okay, 2 ist 2 mal S mal X0 plus 2 mal T mal Y0. Und das ist jetzt durch Delta teilbar, in ZI, aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe. Dieser Term ist in ZI durch, also oder diese Zahl ist in ZI durch Delta teilbar, weil da 2y0 drin steckt. Und die hier vorne auch, weil da 2x0 drin steckt. Dann ist auch die Summe durch Delta teilbar in ZI und deswegen ist jetzt plötzlich 2 teilbar durch Delta in ZI. Und das ist sehr gut. 2 ist klein und niedlich. Die Teile davon kennen wir in ZI. Ne? Die Teile von 2 in ZI kennen wir. Gut. Delta ist jetzt einer davon. Schön, das heißt, wir haben eingeschränkt, was Delta ist. Oh, ich habe was hingeschrieben, was da schon stand. Das finde ich blöd. Nein, stattdessen nehmen wir gleich das nächste Argument. Delta teilt 2, das heißt, die Norm von Delta teilt die Norm von 2. Lemma 9.1a. Natürlichen Zahlen. 0 ist ja kein Teil davon. 4, also habe ich nur 1, 2 und 4 als Möglichkeiten. Das müssen ja natürliche Zahlen oder 0 sein. So, und jetzt könnte ich hingehen, ich werde das nicht machen, ich möchte es auch nicht, aber ich könnte hingehen und könnte einfach alle ganzen Gaußschen Zahlen bestimmen, die Norm 1, 2 oder 4 haben. 1 ist nicht so schwierig, kennen wir, das sind die Einheiten. Dann kann man bei 2 und 4 noch gucken und dann alle Möglichkeiten für Delta hinschreiben und von da aus weitermachen. Machen wir nicht, wir überlegen uns was anderes. Wir überlegen uns, dass wir noch mehr Infos über Delta haben. Zum Beispiel war es doch so, dass Delta ursprünglich mal ein Teil davon x0 plus y0i war. Das heißt, dass die Norm von Delta auch ein Teil ist von der Norm von diesem Element. Und gleich passiert Magie. Von Anfang an war Delta Teil davon x0 plus y0i. Das heißt, mit dem gleichen Lemma, Lemma 9.1 Teil a, ist die Norm von Delta auch ein Teil der Norm von x0 plus y0i. Und dann gucken wir mal, was das ist. Wie durch ein Wunder ist das nichts anderes als x0 plus y0i mal x0 minus y0i. Oder ich hätte auch direkt hinschreiben können, Realteilquadrat plus Imaginärteilquadrat. Und das ist doch nach unserer ursprünglichen Wahl von x0, y0 und z0 nichts anderes als z0 Quadrat. Und in Teil 2 steht, dass z0 ungerade ist und dann ist das Quadrat auch ungerade. Ist das nicht ein Wunder? Also nochmal, wir haben angefangen mit einem DGT von x0 plus y0i und x minus y0. X0 minus y0. Haben dann irgendwie rausgekriegt, dass der ein Teil davon 2 ist, mit so ein paar Tricks. Und deswegen konnten wir einschränken, was die Norm davon sein kann, nämlich 1, 2 oder 4. Und dann sind wir nochmal aus einer ganz anderen Ecke gekommen und haben gesagt, ja, was wissen wir noch über die Norm? Naja, die die Norm teilt auf die Norm von x0 plus y0 i, bla bla bla, und das ist Z0-Quadrat und das ist ungerade. Sodass also jetzt aus dieser Zahlenmenge nur die ungeraden Zahlen übrig bleiben. Und das ist nur die 1, also ist Delta eine Einheit mit Lemma 9, 1, Teil b. Ha! Fertig! Die Dinger sind teilerfremd. Wir haben ein GGT hergenommen, es ist eine Einheit. Wunderbar, der Wundersatz kann zum Einsatz kommen. Irgendwo einmal sagen sollen, dass es eine nicht langweilige Lösung ist. Dann können wir den Wundersatz anwenden, denn auf der rechten Seite haben wir jetzt zwei ganze Gaußsche Zahlen stehen, die teilerfremd sind, und wir sind in einem faktoriellen Ring, das heißt, alle Voraussetzungen sind erfüllt. Alle Voraussetzungen von Satz 9, 7. Jetzt definieren wir es einmal kurz durch. Wenn Epsilon 1 ist, ist nichts zu tun, dann ist das selber ein Quadrat. Wenn Epsilon minus 1 ist, dann ziehe ich ein I da rein, ersetze Beta durch I mal Beta und dann habe ich auch wieder, dass das ein Quadrat ist. Und genauso bei den anderen Möglichkeiten. Ich gucke also immer einfach, was Epsilon ist. Und dann ändere ich Beta entweder oder nicht, um am Ende bei diesen beiden Fällen zu landen. Das heißt, ich ersetze, entweder ist Alpha das Beta selber oder es ist eine Einheit mal Beta. Und diese Fälle, die schreibe ich jetzt einmal hin, damit Sie das haben. andere Fall, wo nichts zu tun ist, ist Epsilon gleich I. In beiden Fällen können wir einfach Alpha und Beta gleichsetzen. Und in den anderen beiden Fällen Epsilon gleich minus 1 und Epsilon gleich minus I. Und da ersetzt sich Beta durch I mal Beta, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und wenn Sie das einsetzen, kommen Sie genau auf diese beiden Fälle, die in 4 stehen. Sodass wir es also von 4 Möglichkeiten auf 2 Möglichkeiten reduziert haben. Und dann muss man nur noch einsetzen. Ich schreibe das jetzt hin als A plus BI. Sei Alpha gleich A plus BI, wie in Aussage P. Und dann gibt es halt 2 Fälle. Erster Fall, x0 plus y0i ist Alpha Quadrat. Und dann setze ich das ein und rechne das aus. Ist, dass man jetzt eben quadriert und dann guckt, was Z0 sein kann. Und genauso im zweiten Fall. X0 plus y0i gleich nicht Alpha Quadrat, sondern diesmal I Alpha Quadrat. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, denn jetzt rechne ich quasi genauso aus, aber real und imaginär Teil sind jetzt ein bisschen anders. Denn diesmal habe ich A Quadrat plus 2abi minus b Quadrat mal i. Und wenn ich jetzt real imaginärteil vergleiche, muss ich da einmal gucken. Also habe ich minus 2ab plus a Quadrat minus b Quadrat i. Und wenn Sie jetzt hingucken, sehen Sie, jetzt ist der Realteil minus 2ab, das heißt, das ist jetzt x0. Und der andere ist a Quadrat minus b Quadrat. Und so kommen Sie auf alle Möglichkeiten in der Behauptung stehen. Z0 halt wieder ausgerechnet. Das heißt, x0 ist minus 2 mal a mal b. y0 ist a Quadrat minus b Quadrat. Und alles andere, also alles, was sich noch an Vorzeichen ändern kann oder dieses D, das kommt alles daher, dass wir ja angefangen haben damit, dass wir so ein GET D rausgekürzt haben aus dem Ganzen. Das heißt, jetzt kann man rückwärts argumentieren, alle Lösungen, bei denen die beteiligten Zahlen auf der linken Seite teilerfremd sind, sehen so aus. Und auf alle Lösungen kommt man dann, indem man eben noch mit irgendwelchen ganzen Zahlen D an geeigneter Stelle multipliziert. Und das war schon der ganze Beweis. Der Witz war, der Ring ZI zusammen mit dem Wundersatz und mit der Tatsache, dass wir über den Ring ZI so viel wissen. Jo, ich freue mich mehr davon dann sehr gerne in der Zahlentheorie-Vorlesung. Ich würde mich dann hier von diesem Typ Gleichungen verabschieden in Kapitel 9 und wir gucken uns am Donnerstag nochmal andere Gleichungen und Kongruenzen an. Danke fürs Zuhören und wer möchte, kann sich jetzt gerne noch eintragen. Ich bleibe noch einen Moment hier.